Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und mir gegenüber sitzt die Trainerin und Pferdetherapeutin Jessie Fischer. Hallo Jessie.
Guten Morgen, Sarah.
Jessie, unser Thema ist ja heute, man soll sein Pferd fleißig vorwärts schicken. Aber wir haben ja letztes Mal schon angefangen, ein bisschen was über dich zu erzählen, beziehungsweise ich habe angefangen, dir Fragen zu dir zu stellen. Und ich würde gern heute auch so starten. Und zwar habe ich mir eine Frage überlegt zu einem Thema, über das die meisten Leute nicht so gerne sprechen. Ich würde dich nämlich gerne fragen, Jessie, in deinem Werdegang, was waren denn so Punkte, die man vielleicht als Rückschlag bezeichnen könnte? Gab es da Punkte, wo plötzlich Theorien, die du dir so überlegt hast, irgendwie gar nicht mehr gut funktioniert haben und du deine Arbeit nochmal grundlegend hinterfragen musstest? Also sozusagen deine größten Fails, nach denen frage ich dich hier.
Meine größten Fails. Also jeder, der mich kennt, der wird jetzt wahrscheinlich ein paar Situationen im Kopf haben, die ich jetzt hier nennen könnte. Nur für die, die mich nicht kennen, so Situationen wie meine Stute, die Trinity, die ich dann ja kaputt geritten habe, FN-mäßig. Oder dann so Geschichten wie von meiner Nachwuchsstute den Stoffwechsel durch falsche Fütterung zerstört zu haben. Oder Stressfaktoren bei einem meiner Jungs nicht genügend beachtet zu haben, dass wir dann am Ende in einer Kolik-OP geendet haben. Würde man meinen, dass das meine größten Fails oder die Situationen waren, die meine größten Rückschläge, wie auch immer. Aber das würde ich als das gar nicht bezeichnen, weil ich grundsätzlich eine Person bin, der man Steine in den Weg legt und dann suche ich eine Lösung. Und ich schaue mir genau an, was hat eigentlich dazu geführt, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin, um mich dann intensiv mit der Ursache zu beschäftigen und ja, das ganze Konzept einfach neu zu überdenken, mir mehr Wissen anzueignen und so hat sich mein ganzer Werdegang auch kristallisiert und dargestellt. Und diese ganzen Situationen, die ich jetzt hier beschrieben habe, waren sehr heftige Momente, sehr einschneidende Momente, aber es waren Situationen, die mich hinterher immer zu einem besseren Pferdemensch, aber auch insgesamt Mensch gemacht haben.
Ja, was ich allgemein ganz beruhigend finde, oder was heißt beruhigend, aber ich denke, man stellt sich ja als Reiter das oft so ein bisschen linear vor. Also man lernt kontinuierlich dazu und man selbst und sein Pferd verbessert sich kontinuierlich. Und das ist ja auch ein bisschen das, was man in den sozialen Medien so wiedergespiegelt bekommt. Und ich finde, man fängt dann oft sehr stark an, sich zu zweifeln an. Aber das Bild, das du ja jetzt auch zeichnest, ist eigentlich ein anderes, also dass man Sachen ausprobiert.
Ja, es verläuft halt immer in Zyklen, so würde ich es mal, also immer im Kreislauf. Du hast Hochphasen, du hast aber auch immer wieder Tiefphasen. Und wenn du halt ein Thema nicht wirklich bearbeitet hast, dann wirst du irgendwann, wenn du das bis im Exzess betrieben hast, wirst du wieder ganz auf den Boden zurückfallen und sehen, was habe ich übersehen. Und dann gibt es halt immer zwei Möglichkeiten. Entweder du brichst das Ganze ab, sammelst, wenn wir es jetzt aufs Pferd nehmen, nimmst dir ein neues Pferd und machst einfach das Gleiche nochmal. Du fährst das Ganze wieder gegen die Wand und betreibst das so über die Jahre oder du hörst auf zu reiten, weil es dich einfach nur frustriert. Das Pferdematerial ist einfach zu schlecht. Ich habe das halt immer anders gemacht. Ich habe die Pferde behalten, ich habe mich sehr viel ja mit Reha-Pferden beschäftigt, habe selber genügend davon und schau mir einfach an, wo muss ich Bausteine verändern, dass ich wirklich eine Natürlichkeit in dem System wiederherstellen kann. Aber um den Switch jetzt zu deiner eigentlichen Frage zurückzufinden, die Momente, meine größten Fails, waren die Momente, in denen ich nicht für die Grenzen meiner Pferde eingestanden bin. Es waren eigentlich die schlimmsten Momente in meiner gesamten Reiterzeit, egal ob das damals noch zu Turnierzeiten war oder dann auch später, wo ich einfach in anderen Ausbildungsrichtungen unterwegs war. Ich bin grundsätzlich ein Typ Mensch, der über seine eigenen Grenzen geht, was ja in meiner Verantwortung liegt. Aber wenn ich über die Grenzen meiner Pferde gehe, obwohl ich ein ungutes Gefühl dabei habe, einfach nur aus entweder um das nach außen ein gutes Bild darzustellen oder um Ja, um einen, weil man so viel Ehrfurcht vielleicht auch vor seinem Ausbilder hat und der die Grenze in dem Moment einfach nicht als diese wahrnimmt und du das selber aber spürst und darauf nicht hörst, sondern einfach nur, um dich da anzupassen, das herauszufordern und zu überschreiten. Das waren eigentlich meine schlimmsten Momente in der ganzen Zeit, weil die immer einen Bruch in der Beziehung bedeutet haben. Also in der Beziehung mit dem Pferd, weil du machst in dem Moment, machst du Vertrauen einfach kaputt. Und das ist etwas, was man hinterher lange büßen muss.
Okay, und dann wären wir aber auch bei dem, was wir versuchen mit diesem Podcast zu vermitteln, nämlich genau hinzuschauen und auch vermeintlich gesichertes Wissen immer mal wieder zu hinterfragen. Und da habe ich doch die perfekte Überleitung zum Thema des heutigen Podcasts. Also, wie gesagt, heute soll es um die Aussage gehen, man soll sein Pferd fleißig vorwärts schicken. Da steckt jetzt auch wieder unglaublich viel drin. Ich habe mir überlegt für diese Folge, dass wir uns auf zwei Aspekte konzentrieren. Das erste wäre das Wort vorwärts und das zweite, da würde ich dich dann gern dazu befragen, in welchem Tempo wir unser Pferd denn tatsächlich arbeiten sollten. Und ich würde jetzt aber mit dem ersten beginnen, nämlich mit dem Wort vorwärts. Das ist ja ein Wort, das man in ganz vielen klassischen Reitlehren findet und wo sich, denke ich, große Ausbilder einig sind, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Jetzt ist es ja leider so, dass heutzutage vorwärts oft einfach nur übersetzt wird mit schnell. Jessie, was müssen wir denn wirklich unter dem Wort vorwärts verstehen?
Gustav Steinbrecht hat ja da die tolle Aussage getroffen, was jeder kennt: Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade. Und ich glaube, es ist eine der wenigen Aussagen, oder ja, eine der wenigen Aussagen, die irgendwie so missverstanden ist und leider zu Lasten dann unserer Pferde massiv geht. Also vorwärts in dem Sinn meint definitiv nicht Geschwindigkeit. Und das ist das, was draußen viel praktiziert wird in dem Zusammenhang. Die Pferde werden einfach über ihr Tempo hinaus geschickt, gejagt, wie auch immer. Vorwärts in dem Sinn meint einfach nur, dass das Pferd aktiv von hinten anfängt zu fußen, dass das Pferd von seinem Balancepunkt her sich dem Reiter annähert. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Pferd ohne aktive Hinterhand, dann wird es ein Pferd sein, dass du sehr viel am Bein pushen musst, wo du sehr viel Input liefern musst, dass du überhaupt eine Bewegung rauskriegst. Du musst es gefühlt durch deine Einheit hindurch tragen, weil da keine Eigeninitiative in Anführungszeichen irgendwo entsteht. Dieses Pferd ist massiv hinter den Hilfen. Also das Pferd ist hinter dir. Dementsprechend braucht dieses Pferd mehr Vorwärts im Sinne von mehr Aktivität im Hinterbein. Wenn wir jetzt das Pferd aber zu viel vorwärts schicken, sodass das Pferd eigentlich schon vor uns geschickt wird, dann kreieren wir ein Pferd, das sehr stark auf der Hand lastet, das sehr schwer zu bremsen sein wird und das ist ein Pferd, das massiv gestresst ist, weil in diesem, also vor allem im Trab, wenn wir da so einen massiven Vorwärtsdrang, also der schon übereilt ist, finden wir uns eigentlich immer im sympathischen Nervensystem, also immer in einem Stresslevel, wo das Pferd sich permanent auf der Flucht fühlt.
Jessie, dass mein Pferd in dem schönen Vorwärts ist, ist das ein Zustand, den ich als Reiter nur spüren kann? Oder kann ich von außen das auch durch irgendwelche Merkmale erkennen, ob ein Pferd schön vor ist?
Also zum einen ist es gut fühlbar, aber du kannst es von außen gewissermaßen auch ein Stück weit sehen. Also das Pferd, das dahinter ist, das verhält sich im Becken sehr verhalten. Du siehst es dann häufig auch, dass die Kruppe sich ein bisschen so spitz hochzieht, weil das Pferd sich nach hinten so zurückhält. Also das Pferd steht quasi die ganze Zeit ein bisschen wie auf der Bremse und es wirkt wie so ein zäher Kaugummi. Also es ist so sehr langatmig, so zeitverzögert. Du siehst es auch am Reiter, dass der, oder egal ob du reitest oder longierst, dieser Mensch muss so krass viel Input liefern, dass dieses Pferd sich bewegt. Das Pferd, das übereilt ist, also das einfach voraus ist, du siehst es an einer sehr angespannten Muskulatur. Also wie in der ersten Folge haben wir ja schon mal über dieses Wabern gesprochen. das hört in dem Moment auf. Du hast sehr gestreckte Beine. Du siehst, wie das Pferd viel zu weit eigentlich untertritt. In der letzten Folge hatten wir es ja auch mit diesen Kraftphasen. Du hast dann kaum Beugung eigentlich. Das sind auch Pferde, die sich sehr stark auf die Hand legen. Du siehst, wie diese Pferde, wie so eine, selbst wenn der Kopf oben ist, wie die nach vorne unten eigentlich in den Boden reinlaufen, weil die schieben sich ja einfach zu krass über die Schulter hinaus. Das heißt, da funktioniert auch keine Rumpfhebung mehr, dass die Vorhand in der Lage ist, in der Geschwindigkeit, die da von hinten geliefert wird und dieses Übermaß, sich noch irgendwo die Kraft nach oben hin umzuleiten. Also das fällt einfach nur nach vorne raus. Wenn du dann nur ein Pferd hast mit einem sehr leichten Genick, also sehr viel Ganaschenfreiheit, die rollen sich dann auch gern ein und legen sich so auf die Hand. Das ist bei den modernen Sportpferden öfter dann mal der Fall. Es kann aber auch in das Gegenteil umswitchen, dass dieses Pferd, wenn dieser Sympathikus zu krass wird und du das Pferd nicht über die Hand nach unten regulierst, was viele Reiter ja dann tun, die stemmen sich quasi über den Zügel dann nach oben raus und drücken den Rücken extrem weg und sind dann einfach so in einer krassen Überspannung und eigentlich auch, also die sind auf weg. Diese Pferde sind nicht mehr bei dir. Das fühlt sich an, ja, als sitzt du auf so einer tickenden Zeitbombe. Erinnere dich ein bisschen an deinen Fakir, an den Anfang, ne? Wo du die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt bist, dieses Übermaß an Energie, wie das dann viele bezeichnen würden, vielleicht irgendwie zu handeln. Und du musst permanent eigentlich die Hinterhand rausschicken aus der Bewegung. Also sehr krass eigentlich zur Seite mobilisieren, um ihm das wegzunehmen, dass er dir nicht einfach nur davon stürmt. Mit hochgerissenem Kopf und unbremsbar.
Also jetzt bewegen wir uns natürlich jetzt in zwei Extremen, die du jetzt gerade geschildert hast. Es gibt ja wahrscheinlich auch ganz viel dazwischen.
Ja, aber ich glaube, es hilft, glaube ich, einfach mal dieses krasse Beispiel darzustellen, um da eine Vorstellung zu haben, wie das dann aussieht. Du siehst halt, ich meine, es gibt so viel Material, weißt, zu Stressanzeichen und Schmerzanzeichen, was das Pferd mimisch darstellen kann oder auch von der Schweifhaltung. Das heißt, ein Pferd, das krass voraus ist, wirst du immer irgendwelche Schmerzanzeichen im Gesicht sehen, weil das Pferd das ja nicht handeln kann, was da gerade passiert und immer in einem Stresslevel unterwegs ist. So wie das Pferd, das hinter den Hilfen ist, wirst du auch ein eher starres Gesicht sehen. Diese Mitte, wo das Pferd in einem aktiven Vorwärts, aber beim Reiter ist, also nicht dahinter und nicht davor, sondern einfach mit dem Reiter. Das ist das Pferd, das dich auf Dauer anfangen lässt, gut zu sitzen, dass du dich wirklich mittig auf dem Pferd gut ausrichten kannst. Das wird weich von der Muskulatur im Rücken, dass es nicht mehr so hart ist. Du wirst an der Bewegungsqualität sehen, dass dieses Pferd mit der Zeit nicht einfach nur vorwärts läuft über seine geraden Beine und mit Schub nach vorn, sondern aus diesem reellen Vorwärts mit aktiven Hinterbeinen fängt dann diese Federung an. Und umso länger das Pferd diesen positiven Spannungsbogen erhalten kann unter dir, also es ist sehr anstrengend, das heißt, wenn ein Pferd das noch nicht kann, weil das sämtliche andere Probleme hat, dann zählt am Anfang eigentlich immer erstmal diesen Zustand herzustellen und dann entweder die Einheit zu beenden oder zu pausieren, weil denen dann sehr schnell die Kraft ausgeht. Da muss nämlich Tiefenmuskulatur anfangen zu arbeiten und Bewegungsmuskulatur lässt ihre Statik los und kann dann ihren eigentlichen Auftrag erfüllen, nämlich bewegen. Und dann entsteht eine Eigendynamik, die für das Pferd sehr energiesparend ist. Andere sprechen von einer Zwanglosigkeit in der Bewegung. Also diese echte Losgelassenheit, die fängt dann erst an. Und wenn das Pferd es gelernt hat, diesen Zustand einfach schneller herzustellen, das ist der Moment, wo man dann erst anfangen kann, mit dem Pferd tatsächlich zu arbeiten.
War nochmal zurück zu meiner Frage, wenn ich jetzt anderen Leuten beim Reiten zugucke, was wären jetzt harte äußere Kriterien? Keine Ahnung, lass es die Kopf-Hals-Position sein, lass es ein Hinterbein sein, das eine bestimmte Position einnimmt oder der Rücken stellt sich auf eine besondere Art dar. Also wenn ich jetzt jemanden beobachte, woran erkenne ich, okay, der scheint sein Pferd gerade in einem schönen Vorwärts zu haben.
Du siehst, wie die Muskulatur anfängt zu wabern. Und zwar, also der Hals nimmt, umso weniger Beugung das Hinterbein schafft, umso horizontaler bleibt der Hals, umso mehr Beugung das Hinterbein schafft und umso länger dieses Hinterbein auch am Boden verharren kann, sodass, wenn wir jetzt mal vom Trab reden, eine positive Diagonale anfängt. Also der Trab ist ja als Zweitakt, haben wir eine diagonale Fußfolge. Und wenn wir eine negative Diagonale haben, das sieht man ganz viel in Dressurprüfungen, also dazu kann ich auch ein Bild einstellen, weil das habe ich früher auch kreieren können. Das geht unheimlich schnell, weil das Pferd in der Vorhand eigentlich zu langsam ist für das, was da hinten passiert. Und das Vorderbein, das Diagonale, bleibt länger am Boden wie das Hinterbein, das quasi diagonal schon in die Luft kommt. Also das zum Beispiel ist auch ein Zeichen dafür, dass das Pferd eigentlich kein korrektes Vorwärts hat. Also immer wenn die Diagonale im Trab kaputt geht, da sieht man es halt besonders schön. Es ist einfacher im Trab zu sehen als in den anderen Gangarten. Dann weißt du, da stimmt was mit der Aktivität und dem Vorwärts so überhaupt gar nicht.
Das heißt jetzt aber auch, dass ein Pferd nicht perfekt ausgebildet sein muss oder schon sehr weit in seiner Ausbildung sein muss, um ein schönes Vorwärts zu haben, sondern ich kann ein Pferd in einem schönen Vorwärts haben, das auch noch an der Basis der Ausbildung ist und habe
Definitiv.
dann halt einfach ein anderes Bild. Also du hast ja angedeutet, wenn mein Pferd jetzt noch nicht so weit ist, dass es jetzt eine wahnsinnige Hankenbeugung hat, dann ist es in dem Moment ja auch in Ordnung, weil es dem Ausbildungszustand entspricht und ich habe aber entsprechend dann auch die dazu passende Halsposition, die dann einfach horizontaler ist als bei einem Pferd, das sich schon versammeln kann.
Definitiv, ja. Die Halsposition richtet sich immer mehr auf, umso länger das Pferd halt hinten eine reelle Lastdaueraufnahme schafft, sprich das Hinterbein bleibt länger am Boden und umso mehr das Pferd hinten die Hanken tatsächlich beugen kann, umso mehr fängt das Pferd sich vorne an aufzurichten. Das heißt, der Hals ist immer eine Konsequenz aus dem, wie viel reelle Kraft vom Hinterbein übertragen wird über den Rücken. Und wenn ich eine Aufrichtung erzwinge, die dem Rücken und dem Hinterbein noch nicht angemessen ist, werde ich mir immer, immer, immer in der Ausbildung ganz viel kaputt machen und ich werde irgendwann an einem Punkt sein, wo mein Pferd diverse Probleme kriegt.
Okay, jetzt waren wir ja schon, wir haben jetzt schon irgendwie feststellen können, ein Vorwärts ist also in der Mitte zwischen vorauseilen und zu langsam, also quasi der Balancepunkt zwischen den beiden. Wenn wir jetzt aber nochmal
Genau.
gucken, so in die Reithallen heute, dann sehen wir oft zwei Extreme und nach beiden würde ich dich gerne nochmal fragen, was da dahinter steckt oder warum das vielleicht oft so gewählt wird. Das eine sind eben die Reiter, die ihre Pferde in einem übereilten Tempo auf sehr großen Linien durch die Bahn schicken. Und das zweite sind die Reiter, die sehr, sehr langsam reiten und dann immer ein bisschen das Schlagwort Schulgangart fallen lassen. Und jetzt würde ich dich zu beiden gerne befragen, hat beides auf eine Art eine Berechtigung? Also steckt da was dahinter, was einen wahren Kern hat? Und was sind aber die Gefahren des Ganzen oder wo muss man vorsichtig sein? Vielleicht fangen wir mit
Ja.
diesem über eher hohem Tempo auf den großen Linien an.
Dieses Übereilte auf großen Linien, das ist angelehnt natürlich jetzt an diese Aussage von Steinbrecht, reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade. Das Problem daran ist, sie reiten ihr Pferd über Tempo und vergessen gerade Richtung. Diese großen Linien, die sind am Anfang je nach Pferd tatsächlich notwendig, weil nicht jedes Pferd von seiner Kraft und auch von seiner Mobilität in der Wirbelsäule und gleichzeitig die Stabilität zu erhalten, in der Lage sind, auf kleinen Kreisbewegungen sich von der Wirbelsäule her auszurichten. Deswegen macht das ja auch einen Sinn, dass man also die von den verschiedenen Turnierprüfungen her diese Voltengrößen, ne, von 10 auf 8 auf 6 Meter, das hat ja einen Sinn, einen körperlich begründeten. Und du musst ja dein Pferd von der Biegsamkeit her darauf vorbereiten, diese kleineren Anforderungen von der Biegung her auf Dauer auch realistisch zu schaffen. Das heißt, wenn ich ein sehr junges Pferd habe, dann macht es durchaus Sinn, sich auch auf größeren Linien zu bewegen. Allerdings würde ich jetzt auch mit einem jungen Pferd in dem Moment, wo es die reiterlichen Hilfen anfängt zu verstehen, schon an der gerade Richtung arbeiten. Und das hat jetzt mit dem Vorwärts zwar nichts zu tun, aber diese gerade Richtung ist notwendig, um ein reelles Vorwärts sich erarbeiten zu können. Weil wenn ein Pferd nicht gerade gerichtet ist, dann wird sich keine Zwanglosigkeit in der Bewegung einstellen, weil das Pferd immer gegen einen inneren Widerstand arbeiten muss. Das heißt, ich habe dann nur die Möglichkeit, ich reite mein Pferd entweder hinter den Hilfen oder ich schicke mein Pferd etwas darüber, was immer mit sehr viel Spannung zu tun hat und mit einer Überlastung der Vordergliedmaße.
Aber gibt es jetzt auch Momente im Training, Jessie, wo du tatsächlich deine Schüler dazu aufforderst, etwas über dem Tempo zu reiten, vielleicht weil es in dem Moment notwendig ist? Oder gibt es keine Situation, in der du das empfiehlst?
Doch, gibt's. Wie du es ja vorher schon gesagt hast, wir befinden uns mit dem korrekten Vorwärts in der Mitte zwischen, also wenn du dir eine Linie vorstellst, und auf der linken Seite ganz außen, meinetwegen bei 10, befindet sich der Renntrab. Also komplett überm Tempo. Mhm. Maximal geöffnet, nach vorne, alles. In der Mitte der Skala bei 5 wäre das optimale Vorwärts am Reitersitz. Und bei 0 ist das Pferd komplett hinter den Hilfen. Also man kriegt es quasi gar nicht wirklich in Bewegung. Man kann das Pferd quasi hinter sich herziehen, tragen, was auch immer. Und habe ich jetzt ein Pferd in der Arbeit, das mir meinetwegen auf dieser Skala bei einer 1 oder einer 2 ist, dann werde ich den Reiter reiten lassen, als würde er mit diesem Pferd die 10 erfüllen wollen. Dieses Pferd wird trotzdem vielleicht eine 6 zeigen. Aber also ich hoffe, das hilft dir mit dieser Skala so ein bisschen, sich das vorzustellen.
Klar, man kann es sich gut vorstellen, ja.
Ja, also auf jeden Fall, wenn ich ein Extrem habe, dann werde ich da mal für einen kurzen Zeitraum in das andere Extrem reingehen, um diesem Körper in der Mitte einzupendeln. Das ist eigentlich das, worum es dann geht. Aber wenn ich jetzt ein Pferd habe, das sich immer so zwischen 4 und 6 meinetwegen beläuft, dass das halt da so ein bisschen hin und her switcht, dann würde ich eher mit einer klugen Linienführung oder Übergängen und Wechseln zwischen den Aufgaben arbeiten und dementsprechend an der gerade Richtung, als wie jetzt hier an großen Tempi-Unterschieden, wo ich das Pferd massiv nach vorne schicke oder extrem zurückhalte.
Okay, dann gehen wir vielleicht über zum zweiten Ende der Skala. Die Leute, die ihre Pferde sehr, sehr langsam reiten, und ich habe auch schon den Begriff Schulgangart gewählt. Wo steckt da die Sinnhaftigkeit dahinter? Wo sind da vielleicht Tücken, auf die man achten muss?
Also diese extreme Langsamkeit in der Arbeit, die macht es bequemer für den Reiter zu sitzen, weil du weniger Kräften ausgesetzt bist.
Ich glaube, das kann jetzt jeder spontan nachvollziehen.
Das kann jeder spontan nachvollziehen. Das heißt, es ist unter anderem eine Maßnahme, die gewählt wird, wenn man wenig Fokus drauf richtet, Reiter in ihrem Sitz auszubilden. Das heißt, der Fokus wird weg vom Reiter mehr hin zum Pferd und einfach, ja, das Pferd ein Stück weit sich so zu überlassen, wie es halt eben ist, in dem Moment, um es dem Reiter dementsprechend einfacher, angenehmer zu gestalten. Ich weiß, dass die Aussage ist, mit der das begründet wird, die Pferde brauchen da mehr Kraft, wenn sie so langsam gehen. Die Pferde brauchen mehr, sind bewusster in ihren Bewegungen, es kommt zu weniger Schäden an den Gliedmaßen und so weiter. Ja, das stimmt durchaus. Die Gliedmaßen der Zehengelenke haben bei diesen Pferden in der Regel weniger Probleme, Knöchern. Und auch länger zumindest vom Sehnenbandapparat. Was aber unterschätzt wird, diese Pferde erhalten sehr viele Schäden an der Wirbelsäule, was sich langfristig auf Dauer dann wieder auf die Gliedmaßen auswirkt, weil diese Pferde den Spannungsbogen nicht erhalten können.
Hoi, jetzt hast du nach einer halben Stunde einen Begriff eingeführt, für den wir eigentlich nochmal eine Folge brauchen. Das ist jetzt ungünstig, Jessie. Da kannst du das ganz knapp, also versprochen, es wird eine Folge dazu geben, vielleicht ganz knapp anskizzieren, was du damit meinst.
Der Spannungsbogen, es gibt eine positive, eine negative und keine Spannung. Eine positive Spannung bedeutet, das Pferd kann sich aus seinem Fasziensystem mit den Sehnen und den Bändern, ja, aufspannen, dass der Körper Raum bekommt. Also die Pferde sehen dann auch deutlich größer aus, beginnen ihre Federkraft zu entfalten. Also das ist auch der Zustand, der entsteht, wenn wir die Wirbelsäule neutralisieren, das Pferd gerade richten und das Pferd in einem korrekten Vorwärts am Sitz haben. Der negative Spannungsbogen, der fängt an zu entstehen, wenn man das Pferd so sehr stark drüber hinauseilt. Also das ist ein Pferd, das wirkt im Gewebe dann sehr starr, weil das sehr viel Statik eigentlich dann braucht. Also Bewegungsmuskeln müssen sich festhalten und stabilisieren, weil das Pferd ja eigentlich nicht in der Lage ist, sich in dieser Geschwindigkeit gut abbremsen zu können. Und diese nicht vorhandene Spannung, das sind Pferde, die sehr wackelig dann, also zu vergleichen mit so einem Reitaal. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge angesprochen. Das ist so ein Pferd wie so eine Perlenkette, das fällt in alle Richtungen, alle Teile davon. Und die können Spannung in sich nur erzeugen, indem sie psychische Spannung dann herstellen. Was auch passiert, weil das Nervensystem einfach sehr negativ getriggert ist, weil die Pferde sich nicht gut halten können.
Okay, jetzt haben wir viele negative Aspekte zum Thema zu langsam zu reiten. Jetzt muss ich aber da trotzdem nochmal nachhaken. Also wie gesagt, es kommt ja dann häufig der Verweis auf das Wörtchen Schulgangart. Nun ist die Schulgangart ja auch etwas eher Komplexes.
Ja, langsam heißt aber nicht gleich Schulgangart. Das ist nämlich das Problem daran. Also eine Schulgangart ist im Endeffekt eine sehr akzentuierte Ausführung der Bewegung, wie wenn du auf Slow Motion drücken würdest. Also wenn du die Bewegung einfach länger aushältst, aber sie ist sehr kraftvoll und sehr anmutig von dem Pferd ausgeführt, so würde ich es jetzt mal sagen. Das ist etwas, was sich über viele Jahre erst entwickelt, wenn das Pferd wirklich reell ausgebildet ist. Alles, was wir davor einfach nur zu langsam reiten, sind Pferde, die keine Kraft haben und vor sich hinstöpseln.
Trotzdem Situationen in deinem Reitunterricht, wo du die Leute etwas unterm Tempo reiten lässt. Gibt es da schon auch Gründe dafür?
Gründe dafür, jemanden unterm Tempo reiten zu lassen. Nee. Also.
Ja, da möchte ich dich jetzt ganz kurz an eine Situation erinnern, Jessie.
Ja, erinnere mich.
Jessie war neulich bei mir. Wir haben meinen Lusitano gearbeitet an der Loge.
Ah ja, stimmt.
Und ich habe gesagt, Jessie, ich würde ihn jetzt tendenziell etwas mehr vorwärts schicken. Und Jessies Antwort, die gerade eben ja gesagt hat, dass sie das Pferd niemals unter dem Tempo laufen lässt, war dann, nee, bei diesen Pferden würde ich das tolerieren, wenn die auch kurzzeitig unter dem Tempo sind. Bitte erkläre uns diese Situation.
Ja, okay, die erkläre ich dir. Das Problem an der Situation war nämlich nicht, dass er hinten nicht aktiv war, sondern er hat einfach mit weniger Kraft im Hinterbein agiert. Das macht nämlich einen Unterschied aus. Also, du weißt, du hättest nur ihn anatmen müssen, etwas deutlicher, und er wäre dir sofort nach vorne geschossen. Das ist ein anderes Bild, als wie das Pferd, das untertourig hinter den Hilfen ist. Verstehst du das?
Ja, okay, aber dann müssen wir, glaube ich, für unsere Zuhörer, so wie ich es jetzt auch verstehe, noch mal kurz etwas ein bisschen trennen. Halt, glaube ich, noch mal die Trennung zwischen Vorwärts und Tempo, weil ich glaube, da sind wir jetzt exakt an dem Knackpunkt, oder Jessie?
Ja, also im Tempo her war er halt sehr ruhig in dem Moment, und Tempo ist ja nicht Geschwindigkeit, sondern Tempo ist einfach nur die Rahmenerweiterung oder Verkürzung. Und er war sehr verkürzt im Rahmen. Was aber nicht bedeutet, dass er inaktiv unbedingt sein muss, weil wenn du an eine Versammlung denkst, dann verkürzt sich dieser Rahmen ja auch.
Okay, und da finde ich, müssen wir jetzt nochmal einhaken, Jessie. Würdest du also dem zustimmen, dass unter oder überm Tempo, beziehungsweise vor oder nicht vor, nicht unbedingt was damit zu tun hat, in welcher Geschwindigkeit ich die Strecke von A nach B zurücklege, sondern dass es eher was damit zu tun hat, in welchem Aktivitätslevel ich diese Strecke zurücklege?
Ja, absolut. Weil du kannst ja was sammelt aktiv im Vorwärtssein. Du kannst aber auch in einer starken Ausführung der Bewegung kannst du ja genauso aktiv und im Vorwärtssein.
Das heißt, ich kann auf der einen Seite ein Pferd haben, das mir die Strecke von A nach B sehr schnell zurücklegt.
Und kein richtiges Vorwärts haben, ja.
Genau, es ist dabei aber nicht aktiv und hat kein richtiges Vor. Und ich kann ein Pferd haben, das für die gleiche Strecke sehr viel länger braucht, aber extrem aktiv ist und in einem sehr guten Vor ist.
Ja, und der Unterschied, um das jetzt zu deinem Pferd nochmal zurückzubringen, ist einfach, dass der kräftemäßig das größere Tempo in dem Rahmen, im größeren Rahmen am Anfang noch nicht schafft. Der ist, also für die Zuhörer, die den nicht kennen, der ist sehr verkürzt in der Oberlinie. Das heißt, um eine Rahmenerweiterung zu schaffen, muss auch die Oberlinie sich verlängern. Und damit ist nicht nur der Hals, sondern auch der Rücken gemeint. Um die Oberlinie zu öffnen und da Raum zu geben, muss das Pferd unbedingt eine psychische Losgelassenheit haben, die bei dem in dem Moment nicht existiert. Und wenn wir jetzt eine Rahmenerweiterung fragen würden, einfach weil wir, ja, um da einfach mal eine normale Arbeitsgangart an Arbeitstrab in ihm herzustellen, dann wäre das für ihn psychisch in dem Moment zu viel. Deswegen darf dieses Pferd trotz in seinem Maß aktiver Hinterhand etwas unter seinem idealen Balancetempo bleiben, bis der anfängt, sich psychisch zu entspannen und loszulassen, um eine echte Bereitschaft zu zeigen, über den Rücken zu gehen. Und dann können wir ihn in ein Tempo fragen, indem er seinen Körper auch wirklich aktiv arbeiten muss, muskulär, um sich da einfach auch mal zu öffnen, ohne dass wir ihn psychisch übergehen und eigentlich gar keinen Effekt auf seinen Körper ausrichten können.
Dann würde ich jetzt deine Aussage vom Anfang nochmal etwas differenzierter versuchen zusammenzufassen. Also als du gesagt hast, du lässt die Pferde eigentlich nie unterm Tempo gehen, dann muss man es vielleicht differenzierter so sagen, was du den Pferden nie erlaubst, ist, dass sie mit keiner Aktivität und Schlurfen sich fortzubewegen, aber die tatsächliche Geschwindigkeit, mit der sie von A nach B kommen, die passt du sehr wohl an das an, was das Pferd dir in dem Moment anbietet und was es reell schaffen kann. Also wenn das Pferd aktiv ist, dann kann es auch mal langsamer gehen, weil es halt diese Rahmenerweiterung in dem Moment nicht schaffen kann.
So, ja, korrekt. Das Wichtige ist, dass das Pferd in dem Moment einfach seinen Takt erhält. Mhm. Das hat man ja am Anfang. Wenn kein reelles Vorwärts mit Aktivität da ist, dann siehst du das immer am Takt.
Ja, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so wirklich angesprochen. Sag doch noch ein paar Takte dazu. Und da ging es, glaube ich, um die positive und die negative Diagonale,
meine ich. Was immer eine Taktverschiebung ja dann ist.
Genau, ich glaube, das ist nicht allen so ganz klar. Ich glaube, das muss man nochmal explizit sagen. Das heißt, wenn das Pferd seinen Takt verliert, dann ist das immer auch ein Anzeichen dafür, dass es nicht in dem korrekten Vorwärts sich bewegt.
Ja.
Und kann das dann auch schon ein Tipp sein, weil wir reden jetzt schon etwas länger. Ich würde jetzt noch nach praktischen Tipps fragen, die wir den Leuten an die Hand geben können, wenn die sich ein reelles Vorarbeiten wollen. Wäre das so ein erster Tipp, den man geben kann, auf den Takt zu achten?
Ja, definitiv.
Das heißt, wenn ich merke, mein Pferd verliert seinen Takt, muss ich entweder etwas an Tempo oder Aktivität zunehmen. Und wenn ich zu schnell bin, eher gucken, dass ich mein Pferd ein bisschen einfange. Kann man es so vereinfacht sagen?
Ganz vereinfacht, weil da gibt's also wenn nur die Aktivität im hinteren Rückenbereich das Problem ist, dann kannst du das so sagen. Mhm. Wenn aber kein Takt zustande kommt, weil das Pferd sehr schief zu einer Seite ist, dann wirst du den Takt nur herstellen können, wenn du einfach an der Ausrichtung, in der Längsbiegung, der Rotation das gleichmäßig schaffst. Weil sonst wirst du immer sehen, also es ist ja bei allen Pferden so, dass die händig sind, wie wir Menschen ja auch. Und diese Händigkeit müssen wir ihnen zwangsläufig abtrainieren, weil wir ja drauf sitzen und damit ein größerer Verschleiß auf der überbelasteten Seite sozusagen entsteht. Nur fair übrigens an der Stelle möchte ich noch einräumen, und das ist mir explizit ganz wichtig für die Leute, mit denen ich arbeite, dass das nicht nur für das Pferd gilt, sondern auch für den Reiter. Weil die meisten Leute sind da einfach viel zu faul, an sich selber zu arbeiten, und das ist unfair den Pferden gegenüber.
Das heißt, man sitzt selber, ist selber sehr, sehr schief, sitzt auf seinem Pferd und erfordert von dem aber, dass es seine Schiefe aufgibt und gerade wird.
Exakt, das wird nicht funktionieren. Die werden auch immer mit ihren Pferden an einem gewissen Punkt an Limit geraten. Wo war denn davor eigentlich stehen geblieben?
Es ging um das Thema Takt.
Ah ja, mit der gerade Richtung. Ja, und wenn ich aber ein Pferd habe, das sehr krass psychisch ein Thema hat, ob das jetzt tatsächlich aufgrund von Vorerfahrungen ist oder weil es einfach körperlich so massive Spannungszustände noch hat, dass es wie dein Lusitano, der sich in der Oberlinie so krass kurz hält, dann würde ich da immer als erstes eine psychische Losgelassenheit voraussetzen, um überhaupt mit diesem Pferd, also um dann trainingstechnisch auch etwas zu fragen. Das wäre für mich die Grundvoraussetzung. Also ich muss mit einem Pferd, das in der Lage ist, mir also psychisch bei mir zu entspannen und mit mir kommunizieren zu können, ist die Grundvoraussetzung, dass ich dann überhaupt an dem Pferd arbeiten kann. Was nicht heißt, dass der inaktiv gehen darf. Aber der darf unter Umständen unter Tempo gehen, weil es für ihn einfach, also der hat ja eine Überspannung, und ich will quasi erstmal deutlich weniger Spannung in ihm haben, bevor wir dann in die richtige Spannung gehen können.
Nochmal ein bisschen zurück zu den praktischen Tipps. Trotz der Komplexität, die hinter einem richtigen Takt steckt, wenn ich einen ganz guten Takt habe, bin ich auf einem ganz guten Weg, oder? Kann man sagen.
Ja, ja.
Gibt es denn noch ein paar handfeste Tipps, wo man sich vielleicht danach richten kann, wenn man sich fragt, oh, bin ich über dem Tempo, bin ich unter dem Tempo, muss ich was machen? Fällt dir da noch was ein?
Das sind halt die Sachen, wie wir es am Anfang ja schon hatten, wie fühlt sich an ein Pferd, das inaktiv ist und so komplett hinter den Hilfen, oder wie fühlt sich ein Pferd an, das im Voraus ist. Da würde ich halt immer schauen, dass ich dann so ein bisschen in das andere Extrem, mal für kurz, das kann mal nur für 10 Minuten sein. Und ich habe es schon verändert im Pferd. Es kann auch sein, dass der Zustand von einem geregelten Takt sich nicht einstellen kann, weil das Pferd einfach so krasse Diskrepanzen in den Schwingungen der Wirbelsäule hat und da keine Neutralität entsteht, dass deswegen der Takt schwer ist zu erarbeiten. Also das heißt, dann muss ich einfach gucken, wie richte ich die Wirbelsäule aus, dass die Energie von hinten nach vorne auch einfach fließen kann und nicht irgendwo anders anstaut oder Spannungs- und Druckverhältnisse erzeugt, die dem Pferd einfach schwer zu handeln sind. Ja, und das Nächste, was einfach wichtig ist, ist, dass der Reiter lernt zu reiten.
Ja, ich glaube, da geben wir uns jeden Tag Mühe.
aber weißt du, der Reiter, der dieses erste Bild, was du mir heute kreiert hast, mit dem Pferd, das auf großen Linien übereilt in der Bahn rumrennt, das ist ein Reiter, der sich nicht intensiv mit den einzelnen Prozessen im Körper auseinandergesetzt hat. Also sich die Details nicht zur Gänze anschaut, was braucht mein Pferd, sondern sehr oberflächlich arbeitet. Der Reiter, der das Pferd so untertourig arbeitet, der hat sich mit den Details auseinandergesetzt. Der schafft es aber nicht, das Ganze in ein Gesamtkonstrukt zusammenzuarbeiten, sondern bei dem geht es viel darum, dieses Pferd einfach in Einzelteilen zu betrachten. Aber ein Pferd am Ende ist halt nicht nur Einzelteile, sondern ein Pferd ist halt ein Gesamtkonstrukt aus dem Ganzen. Der eine Reiter, der braucht einfach mehr Losgelassenheit in seinem Körper. Das ist der, wo übereilt reitet, weil der reitet genauso mit Spannung. Also wenn du dir so jemanden vorstellst, dann wirst du ein Bild im Kopf haben von jemandem, der entweder leicht trabt oder wenn er im Aussitzen unterwegs ist, der sich so ein bisschen in Rückenlage begibt, vorne die Hand massiv dran hat, um das Pferd quasi aufzuhalten am Fallen und mit seinen Beinen aktiv das Pferd aber von hinten nach vorne trotzdem weiterschickt. Wohingegen der untertourig reitet, das wird jemand sein, der der Auffassung ist, das Pferd darf keinen Kontakt am Zügel haben, das Pferd soll sich selber tragen, der einfach sehr ruhig, aber so ein bisschen in sich gesackt auf diesem Pferd sitzt und genauso wenig Spannung hat, wie das Pferd dann in dem Moment. Also woran ich da einfach appellieren möchte, ist an die Ethik und an die Grundeinstellung der Menschen, die sich den Pferden zumuten, dass ihr an euch selbst arbeitet und in euch ein wirklich gutes Körpergefühl installiert, weil euer Pferd wird am Ende nur das können, was ihr oben auch umsetzen könnt. Und wenn ihr von den Pferden etwas verlangt, was die Reiter selber nicht können, dann ist es einfach nur unfair. Und das ist das, was Beziehungen zwischen Mensch und Pferd zerstört.
Vielleicht noch ganz kurz der Blick auf die Arbeit an der Longe. Wenn ich mir da jetzt...
Ja, das ist ein wundes Thema bei mir, gell?
Ja. Wenn ich mir jetzt an der Longe ein schönes, ein passendes Vorwärts erarbeiten möchte, was kann ich denn da tun?
Da zählt dasselbe wie beim Reiten. Also was man immer angucken kann, ist im Trab. Also der Trab bietet sich halt gut an, wenn man sein Auge schulen will, weil es einfach leichter zu sehen ist. Den Takt beobachten vom Pferd. Und wenn es einem schwerfällt, stellt es euch da in die Mitte und macht ein Video von eurem Pferd. Und schaut euch das hinterher x-mal an, bis ihr lernt, da besser zu sehen. Und dann merkt man ja auch, musst du viel reingeben mit der Gerte oder mit der Stimme oder Körper, was auch immer, dass du dein Pferd in Bewegung halten kannst. Oder fängt dein Pferd an, gar zu viel zu rennen. Also wenn ihr ein Pferd habt, das sich an der Longe übereilt, dann würde ich da immer hergehen. Weil du hast ja nicht so viele Mittel außer deine Longe und deinen Körper sozusagen, dass du Linien veränderst und zwar zu kleineren Kreisen. Das ist anstrengender für das Pferd und es wird anfangen müssen, sich in der Vorhand die Abbremsphase besser zu schulen, dass es das Gewicht oder die Kraft, die von hinten kommt, einfach besser managen kann. Das heißt, das Pferd führt sich über die kleinere Linie einfach mehr zur Mitte zurück, wohingegen ein Pferd das einfach kein Vorwärts hat, eher mehr Rahmen braucht, also einen größeren Radius, um sich überhaupt mal zu trauen, zu entfalten.
Gut, ich denke, du wirst das auf unserem Instagram-Kanal Pferdewissen hinterfragt wieder mit schönen Bildern etwas deutlicher machen und vielleicht das ein oder andere, was wir angesprochen haben und was man sich jetzt vielleicht spontan nicht so gut vorstellen kann, versuchen noch ein bisschen zu illustrieren. Ja. Ich denke, dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben jetzt eh schon wahnsinnig viel angesprochen, was wir dann, denke ich, in weiteren Folgen mal nochmal näher aufgreifen werden. Apropos nächste Folge. Die nächste Folge wird lautet, du musst dein Pferd nach innen durchstellen. Jessie, möchtest du noch was loswerden?
Eigentlich nicht.
Dann freuen wir uns über alle, die zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr uns eine gute Bewertung zum Beispiel bei Spotify gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!
Tschüss!